Entspann dich mal. In der Lebenshilfe heute wollen wir einer der Volkskrankheiten Nummer eins die Stirn bieten, nämlich den Verspannungen. Und das Thema ist für uns gerade ganz aktuell, nämlich bei Radio Horeb ist es so, dass es manchmal etwas hin und her gibt, auch was die Technik angeht. Und gerade pusten wir alle durch, weil die Verbindung punktpünktlich um 10 Uhr endlich steht, alle Verbindungen da sind. Und so darf ich Sie begrüßen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich höre jetzt auch sehr gerne dieses Thema an. Entspann dich mal. Meistens sitzen sie uns im Nacken, oft fallen sie uns auch in den Rücken, die Verspannungen, aber auch Hände und Arme sind ein beliebter Sitz, je nachdem, wie man seinen Alltag so verbringt. Und wir sprechen heute über das Thema Entspann dich mal, aktive Methoden der Entspannung mit einer Fachfrau, die so etwas beruflich macht, nämlich mit der Heilpraktikerin Monika Dörflinger. Guten Morgen, Frau Dörflinger. Hallo.
Guten Morgen.
Monika Dörflinger hat ihre Praxis in Grünkraut. Das liegt nicht weit von Ravensburg entfernt. Sie hat neben ihrer Arbeit her Bücher geschrieben, unter anderem über die Kraft des Gottesnamens. Ein Buch geht auch über alternative Heilmethoden. Und heute wird es zum Teil auch um solche Wege der Entspannung gehen, die aktuell hoch im Kurs sind, etwa um Fantasiereisen, Feldenkreis, Pilates und andere mehr. Frau Dörflinger verwendet einige davon in ihrer Praxis. Sie wird uns über die Wirkungsweisen, die Vorzüge und auch über eventuelle Bedenken berichten. Nachher gerne auch Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, beantworten. Kommen jetzt zunächst einmal, Frau Dörflinger, zu den verbreitetsten Verspannungen unserer Zeit. Womit kommen denn die Patienten so zu Ihnen?
Also im Moment ist hier ganz hoch im Kurs, dass die Leute wirklich Nacken- und Schulterverspannungen haben. Also gestern zum Beispiel hatte ich einige Notanrufe, ob ich nicht kurz einen Hals behandeln könnte, weil der Hals steif war. War sehr auffällig.
Das heißt, das sind so die klassischen Sachen, die so die Folgen sind von viel Büroarbeit.
Ja, Büroarbeit und Stress.
Das heißt, wir ziehen bei Stress die Schultern hoch und den Kopf innen so zusammen und dadurch verspannen wir uns.
Genau. Also viel auch einfach durch unsere viele Arbeit am Computer oder sonstigem, diese Sitzhaltung, wenn wir nach vorne arbeiten, merkt man gar nicht, wie sehr man wirklich den Hals und die Schultermuskulatur dabei belastet oder auch mit unseren ganzen Handys, Tablets, was man halt so alles hat. Man sitzt dran und lässt den Kopf oder auch im Fernsehen immer nach vorne gehen. Wie kann man so vergleichen wie so ein Huhn, das was aufpicken will? Und das ist unheimlich anstrengend für unsere Nackenmuskulatur.
Gibt es denn auch Beschwerden, die mit Verspannungen zu tun haben, die wir zunächst aber gar nicht damit in Verbindung bringen würden?
Gibt es ganz viele, weil wenn auf Dauer, wenn wir verspannt sind, dann werden auch die inneren Organe dran leiden. Also ich habe zum Beispiel in letzter Zeit öfters auch schon gehabt, dass jemand gedacht hat, er hat einen Herzinfarkt und letztendlich war es dann damit gelöst, dass ich ein paar Rippengelenke gelöst habe, weil die durch Verspannungen im Rückenbereich verklemmt waren und dadurch dem Herz im Prinzip Raum genommen haben, richtig zu funktionieren. Das Gleiche gilt auch für Lungenbeschwerden öfter mal, dass man da auch erstmal schaut, was machen die Muskeln im Rücken, was macht der Bauchmuskel. Oder auch wenn Hände einschlafen oder Kopfweh, Schwindel. Man muss sich vorstellen, durch diese Schultermuskulatur obendrauf, also das, was man so in den Händen hat, wenn man mal so obendrauf packt, da ist so eine kleine Lücke. Und durch diese Lücke durchlaufen die ganzen Gefäße, die auch unser Gehirn versorgen, also Nerven und Blutbahnen. Und wenn es da natürlich zu eng wird durch diese dauernde Verspannung, dann kann das natürlich zu Kopfweh oder Schwindel und solchen Sachen führen.
Also, das heißt, auch zwischen unseren Rippen irgendwie sind Muskeln, die sich verspannen können. Da weiß man ja manchmal gar nicht so, was alles noch von Muskeln zusammengehalten wird.
Ja, also es gibt unzählige Geschichten fast von Muskeln in und um unseren Körper rum, wo einfach auch sehr oft diese kleinen Muskeln, die eigentlich zur Stabilisierung da sind, übersehen werden.
Das heißt, manchmal lohnt es sich, da nachzuschauen, wenn wir Beschwerden haben. Und das ist dann auch wieder immer wieder auch eine Anfrage an unsere Lebensweise.
Genau.
Wenn es so ist, dass wir sehr verspannt sind, ich meine so Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und so bringen wir ja automatisch damit dann doch in Verbindung, dann wünscht man sich ja doch erst einmal in der Regel auszuspannen. Also ich denke mal so an den Traum vom warmen Schwimmbad mit Düsenstrahlen oder noch besser Strand mit Sonne drauf und Massagen und so weiter. Also das ist das, was wir so mit Wellness umschreiben. Ist das in so einem Fall eigentlich das Beste?
Das ist natürlich, wenn man das sich leisten kann, ist das natürlich super. So ein Urlaub tut immer gut. Ja, noch eine kleine Hinzufügung zu vorher mit dem Herz. Also es waren natürlich Leute, wo das Herz abgeklärt war, also wo klar war, dass es kein Herzinfarkt ist. Jetzt nicht, dass man dann erstmal zum Physio rennt und schauen lässt. Also ist natürlich klar, wenn Verdacht auf Herzinfarkt ist,
muss man
sollte man
schnell
natürlich
handeln.
zum Arzt gehen.
Genau,
nur kurz
das.
als Anmerkung.
Ja.
Ja, nee, also auch Massagen tun unheimlich gut. Also allein schon Berührungen finden die Leute einfach schön. Also findet eigentlich jeder schön, wenn man mal richtig durchgeknetet und gestreichelt wird. Da würde ich mir allerdings die Person anschauen, die es macht. Oder einfach klarstellen, ich will wirklich nur eine Massage. Weil es einfach unter Masseuren oder auch eigentlich im ganzen Gesundheitsbereich leider die Esoterik schon auch Einzug gehalten hat, sodass nebenher so mancher dann noch kurz mal Reiki spendet oder so. Also da ist einfach gut zu gucken, was machen die sonst so, oder einfach sagen, und ich will wirklich nur eine Massage und schon gar nichts.
Also Massagen, man kann auch esoterisch massiert werden?
Esoterisch massiert jetzt nicht wirklich. Ja gut, klar, es gibt natürlich ein paar Formen. Aber wenn man jetzt, ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die hatte sich im Urlaub, wollte sich eine Massage gönnen und hat sich gewundert, warum sie eigentlich Kopfweh bekommt, anstatt sich zu entspannen. Und dann hat sie eben die Therapeutin gefragt, was machen Sie eigentlich? Und hat die gesagt, ja, ich habe Ihnen gerade noch nebenher Reiki gespendet. Und sie ist eben eine sehr empfindliche Person, was eben so esoterisches Sach angeht, und darum hatte sie dann einfach gemerkt, da stimmt was nicht. Also
das hat
ja.
Sie auch gespürt irgendwie. Das
genau.
war irgendwie anders als das, was sie gewollt hatte, was darüber kam.
Genau.
Da lohnt es sich, aufmerksam, sensibel zu sein. Umgekehrt, das heißt, nicht nur die Masseure müssen aufpassen, nämlich ich habe auch schon mal eine Anzeige gelesen, wo Massage angeboten wurde und drunter geschrieben wurde, es gibt aber auch wirklich nur Massagen und ganz normale Massagen bei uns. Und umgekehrt muss man auch als der Patient dann schauen, dass man auch wirklich das bekommt, was man möchte.
Genau.
Das zu den Massagen, das ist ja aber eher eine mehr passive Art der Entspannung. Wir haben als Untertitel über dieser Sendung, bei dieser Sendung auch stehen, aktive Methoden der Entspannung. Was heißt denn das?
Genau. Also ich sage immer, es gibt so, wenn man es mal biblisch sieht oder christlich sieht, es gibt die Petrus- und die Johannes-Typen. Also ein Johannes-Typ kann sich jetzt hinlegen und bei einer Massage entspannen. Da hat es ja auch einfach diese körperliche Wirkung, dass die Muskulatur gedehnt wird, durchblutet und dadurch eben der Körper entspannt, weil wir müssen es immer ein bisschen als ein Zusammenspiel sehen zwischen Psyche und Körper. Also wenn wir körperlich verspannt sind, dann sind wir auch seelisch oder psychisch leicht angespannt. Und auch andersrum, wenn wir Stress haben, also psychischen Stress, jetzt eine Prüfung oder so, dann verspannt unser Körper. Also es gibt dieses Wechselspiel. Und jetzt diese Petrus-Typen, wie ich sie nenne, das sind die Macher, die einfach nicht hinliegen können und was machen lassen, sondern die aktiv selber was machen müssen. Und was da eigentlich eine super Methode ist, ist diese progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Und zwar wird da systematisch eigentlich diese Beugemuskulatur in unserem Körper, die meistens die sind, die die Probleme machen, werden ganz fest angespannt, also maximal und ein paar Sekunden, und dann mit einem Mal losgelassen. Und dann versucht man einfach nachzuspüren, wie das Blut dann wieder zurückfließt. Also da werden die Muskeln quasi leer gedrückt, und durch dieses Vakuum in der Muskulatur, wenn das plötzlich wieder aufgemacht wird, dann strömt einfach vermehrt Blut ein und hat dann auch eben diesen entspannenden Effekt auf die Muskulatur.
Das heißt, man legt sich dahin und dann wird Muskel für Muskel einzeln angespannt,
genau,
sozusagen.
Genau, also kann man auch im Sitzen machen. man muss auch nicht immer das ganze Programm, zum Beispiel jetzt bei Prüfungsstress oder wenn ich weiß, ich habe jetzt die Situation, da ziehe ich immer die Schulter zu den Ohren, dann kann ich mich auch vor der Situation kurz hinsitzen und genau diese Verspannungsmuskulatur extrem anspannen, bewusst und locker lassen. Und dann kann ich mir da praktisch selber ein bisschen austricksen, dass ich dann nicht mehr verspanne, sondern dann habe ich die Muskulatur im Vornherein schon entspannt.
Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Vorstellungsgespräch habe und merke, jetzt beginnt mein Nacken hart zu werden, dann kann ich da ganz gezielt versuchen, auch selbst im Sitzen, wenn ich da im Wartezimmer sitze, zu entspannen und dann auch dadurch entspannter in die Situation hineinzugehen?
Genau. Also da kann man sich einfach selber mit ein bisschen Disziplin trainieren.
Diese progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, muss man das richtig lernen?
Also ich finde, es gibt gute Literatur drüber oder auch CDs, wo das einfach dann, oder wo es abgespielt wird, jetzt wird der und der Muskel angespannt und wieder entspannt. Also ich glaube, wenn man ein bisschen Körpergefühl hat, kann man das auch so machen.
Da legt man sich hin, hört zu und folgt einfach den Anweisungen.
Genau.
Also das ist eine Methode, klingt einfach, kann man auch zu Hause machen.
Genau.
Überhaupt.
Braucht man gar nichts dazu, genau.
Das heißt, das ist eine aktive Methode der Entspannung, die Sie empfehlen. Was gibt es dann noch von so einfachen Formen, die man, wo man einfach sagen kann, gut, das tut noch gut. Da kann ich auch noch mal vielleicht anders herangehen, eine andere Herangehensweise finden.
Ja, also letztendlich muss man ein bisschen rausfinden, welcher Typ man ist. Also bei manchen reicht einfach schon ein flotter Waldspaziergang und dann sind sie auch wieder entspannt. Oder beim Singen zum Beispiel. Also wenn ich mir eine schöne Lobpreis-CD reinlege und ich kann mitsingen, dann bin ich hinterher auch einfach entspannter, weil ich kann nicht von der Größe Gottes singen und gleichzeitig meine ganzen Sorgen herumwälzen. Also das ist was, wo man auch aktiv machen kann, wo man sich selber auch ein bisschen dazu erziehen kann. Es ist so wie die Psalmen oft sind. Also der David ist ja auch nicht immer so ganz glücklich. Aber in jedem Psalm ist so dieser Knackpunkt, wo er selber, ja, wo er anfängt umzudenken und auf Gott zu schauen und zu sehen, was Gott alles schon bewirkt hat. Und dann ist er doch wieder entspannter oder glücklicher mit der Situation.
Lobpreis, wenn man das gerne mag und da ein Draht zu hat. Grundsätzlich singen. Kenne ich auch andere, die zum Beispiel in Chören singen, die sagen auch, das ist für sie eine perfekte Form der Entspannung, weil sie einfach, wenn sie sich auf die Noten und die Musik und auf das Miteinander konzentrieren, können sie eigentlich nicht mehr an ihren Alltag denken, der sie vielleicht dann doch stresst.
Genau. Und ich habe immer gesagt, während ich Gesangsunterricht hatte und jeden Tag üben musste, war ich sehr ausgeglichen, weil das war die beste Schreitherapie. Nur eben in Bahnen gelenkt.
Das heißt, singen kann eine Möglichkeit sein, spazieren gehen, haben Sie gesagt. Etwas, was man heute auch immer wieder hört, sind Fantasiereisen. Was halten Sie denn davon?
Da unterscheide ich ein bisschen. Es gibt Fantasiereisen, wo dann großartig beschrieben wird. Es ist so ein bisschen wie damals das Superlearning, dass man sich in einen unterbewussten Zustand versetzt und dann aus dem Körper rausgeht und irgendwo hingeht. Das finde ich nicht gut. Also ich bin kritisch bei allem, wo ich meinen Geist an irgendetwas öffnen muss und praktisch ja meinen Körper verlasse. Das ist sehr einfach angelehnt an den Spiritismus, wo man seine Seele praktisch trennt von allem anderen und diese Reisen macht. Da würde ich wirklich sagen, ist für uns Christen nicht so gut. Aber man kann zum Beispiel, wenn man einen schönen Urlaub hatte, also ich mache das auch oft mit meinen Rückenkursen, dass man, wenn wir gerade liegen und völlig fertig sind vom Turnen, dass wir uns einfach vorstellen, wie war es da am Strand. Und sich halt vorstellt, man spürt diesen warmen Sand, man spürt so ein kleines Windchen, man hört die Wellen oder man spürt, wie die Sonne auf einen runterscheint. Also jemand anders fühlt sich in den Bergen wohler, dann kann er sich vorstellen, er sitzt irgendwo auf dem Gipfel. Man kann sich einfach diese Situationen, mit denen man Positives verbindet, einfach ja innerlich vorstellen und vorstellen, wie das da war, was man gefühlt hat. Und das entspannt auch unheimlich, weil es einfach Situationen sind, die ja mit denen wir was Glückliches verbinden, was Schönes.
Das heißt Fantasiereisen, wo wir den Körper nicht zurücklassen, sondern im Geiste mitnehmen und durchaus versuchen, das zu spüren.
Genau. Also wenn man ein bisschen Fantasie hat und eben ja Freude an sowas hat, dann ist es schön. Also ist auch gut machbar. Aber ich bin da jederzeit bewusst mit dabei und gebe meinen Verstand nicht irgendwo ab.
Ein bisschen damit verbunden oder ja, so Berührungspunkte damit hat auch das sogenannte autogene Training. Ich erinnere mich daran, dass man da so wartet, bis die Hand warm wird und dann ganz leicht und sich hebt und so. Das wird einem ja auch oft als Methode der Entspannung empfohlen.
Ja, wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin mit dem autogenen Training, weil man kennt immer nur diese Grundstufe. Der Arm wird schwer und so weiter. Aber das autogene Training hat eigentlich mehrere Stufen, wenn man es richtig macht. Und da geht es einfach in der zweiten Stufe in Richtung NLP oder positives Denken. Und in der dritten einfach sehr stark.
Was war diese Abkürzung NLP?
Neurolinguistische Programmierung heißt es, ist im Prinzip was die moderne Form von positivem Denken. Dass man einfach so per Denken denkt, man kann alles.
Also man versucht sozusagen, die Bedenken sind, wir versuchen selber unser Leben über geistige Kräfte in den Griff zu kriegen und in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Genau, also es spricht nichts dagegen, eine positive Grundeinstellung im Leben zu haben und sich selber auch zu erziehen, dass man nicht immer nur gleich das Schlimmste sieht. Also von daher ist es jetzt das volksläufige positive Denken. Aber das dann weiterführt, ist wirklich, dass man so ein bisschen eine Rolle wie Gott einnimmt und durch die Kraft seiner Gedanken im Prinzip seine Zukunft regulieren will. Und eben in den weiteren Stufen von dem autogenen Training geht es dann eben auch an die Chakren. Das sind aus dem hinduistisch-buddhistischen Religionsbereich so Energiezentren, die man öffnen will, um irgendwelche kosmischen Energien in sich reinleiten und andere rausleiten. Und darum bin ich eben da ein bisschen skeptisch beim autogenen Training, weil ich halt sage, es ist ein Weg, den man da beschreitet. Und wo halt so manchem doch eine Tür Richtung Esoterik geöffnet hat.
Das heißt, an sich ist gegen Schritt 1 dieser Entspannung nichts einzuwenden, aber da folgen dann logischerweise die Schritte 2, 3, 4 und da wird es problematisch. Genau. Dieser Schritt 1 kann ja eigentlich ähnelt doch sehr auch der progressiven Muskelentspannung wieder, nicht? Dieses Muskeln warm werden lassen. Das heißt, man kann da auch diesen Weg gehen stattdessen und hat eigentlich dasselbe Ergebnis.
Genau. Also ist für mich eigentlich eine ähnliche Technik, weil es auch mit Nachspüren dann ist in der progressiven Muskelentspannung. Und da kann man sich einfach sicher sein, dass es kein Weg in irgendwas rein ist, weil es ist halt diese eine Technik und nicht eine stufenförmige Technik, wo es dann immer tiefer in eben auch geistliche Dimensionen geht.
Eine Entspannungsmethode, auf die auch sehr, sehr viele in unserer Zeit schwören, ist ja Yoga. Und da gibt es Yoga auch in allen Facetten, Yoga für Schwangere, Yoga für Afterwork und ich weiß nicht was alles. Also es gibt zwischen Yoga, über Yoga, unter Yoga, es gibt alle möglichen Formen von Yoga. Auch da melden Christen ja auch immer wieder Bedenken an, dass es mit unserem Lebensmenschen-Weltbild nicht ganz vereinbar. Vielleicht können Sie kurz nochmal sagen, wo die Hauptbedenkpunkte sind und ob es da vielleicht auch einen Ersatz für gibt.
Also Yoga kommt eben tatsächlich auch aus dem hinduistischen Bereich ursprünglich und ist halt auch ein achtteiliger Pfad. Und die Zahl 8 ist im Hinduismus und Buddhismus die heilige Zahl. Also letztendlich mal ganz kurz gesagt, führt Yoga, will zur Lehre hinführen. Dass man leer wird, dass man keine schlechten Gefühle mehr oder überhaupt Gefühle mehr in sich trägt. Weil der Hinduist und Buddhist glaubt ja an die Wiedergeburt, dass wenn man einen Fehler macht im Leben, dass man in einem nächsten Leben den wieder ausbaden muss und so lange ausbaden muss, bis man ganz perfekt, also Gott ähnlich ist. Und da soll das Yoga eigentlich hinführen, dass man da emotionslos wird oder leer wird, dass man keine Fehler macht und dass man eben drüber meditiert, auf welcher Stufe der Vergöttlichung man inzwischen ist. Drum kann ich Yoga wirklich auch nicht empfehlen, weil einfach immer schon auch dieser weltanschauliche Aspekt dahinter steckt, weil wenn jemand eine Yogalehrerausbildung macht, dann lernt er das mit dazu.
Was Obwohl es dann in den Kursen selbst ja oft gar nicht so Thema ist, nicht? Sondern das ist ja oft, kommt das ja auch irgendwie rein sportlich und mit Dehnung und Körpergefühl rüber.
Genau, aber was halt in den Kursen immer dabei sind, dass man diese Chakren öffnet, das, was ich vorher gesagt habe, dass man, und drum, also für mich persönlich, ich mache es nicht. Was ich aber gern mache, ist einfach Stretching, weil jeder sagt, ich werde durch Yoga beweglich, dann sage ich, dann mach halt gute Stretching-Übungen, also Dehnungsübungen, dann kann man die auch sehr gezielt machen und wenn man Lust hat, kann man auch noch eine Lobpreismusik rein, es gibt ja auch schön langsame CDs und dann, also ich bin dann mindestens so beweglich und entspannt hinterher wie jemand, der im Yoga war und habe gleichzeitig auch noch durch die Musik eigentlich ja mich auch noch geistlich ernährt.
Aber gutes Stretching ist ja auch nicht so, dass man das einfach mal so aus dem Ärmel schütteln kann. Gibt es da auch Anleitungen für? Also zum Beispiel jetzt Yoga findet man überall, aber Stretching auf Lobpreismusik ist eher selten zu finden.
Ja, gut. Es gibt schon Anweisungen einfach auch, wo man finden kann, sei es jetzt im Internet, sei es in einem Sportstudio oder bei der Physiotherapeutin, dass man einfach auch mal guckt, welche Muskulatur ist verspannt und einfach dann in, ja, genau diese Muskulatur auch dehnt. Also für mich macht das einen sehr großen Teil aus meiner Sportstunden, dass ich wirklich ein Viertel der Zeit Dehnungen mache, weil meiner Meinung nach die meisten Probleme im Rückenbereich nicht durch zu schwache Rückenmuskeln kommen, sondern eigentlich durch Unbeweglichkeit. Weil der große Rückenmuskel, der längs runterläuft, ist bei den meisten viel zu stark und die unteren Bauchmuskeln viel zu schwach, die oberen viel zu kurz. Und drum ist es eigentlich, kann man da viel besseres Gleichgewicht herstellen, indem man die zu kurzen Muskeln dehnt. Also wirklich ausgiebig dann auch dehnt am Schluss.
Also gute Stretching-Übungen auf eine aufbauende Musik, auch eine gute Form der aktiven Entspannung. Wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Monika Dörflinger. Sie ist Heilpraktikerin, über das Thema Entspann dich mal, aktive Methoden der Entspannung. Wir würden uns jetzt freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung auch anrufen und Ihre persönlichen Fragen stellen. Vielleicht haben Sie auch aktive Methoden der Entspannung für sich entdeckt, wie Sie aus der Verspannung herausfinden, aus Stressverspannung oder solcher, die durch einseitige Bewegungen, zum Beispiel bei der Arbeit, hervorgerufen wird. Oder Sie haben Fragen, wie Sie daraus finden können. 089 517 008 008 ist für Sie alle die Telefonnummer zu dieser Sendung. Sie können dann direkt mit Frau Dörflinger sprechen. 089 517 008 008. Ich habe Rücken, sagt man bei uns im Rheinland dazu, wenn man Rückenschmerzen hat. Oft sind Verspannungen der Grund für Rückenschmerzen in unserer Zeit eine der Volkskrankheiten Nummer eins. Wir wollen in dieser Sendung sagen, entspann dich mal und stellen aktive Methoden der Entspannung vor. Monika Dörflinger ist unser Gast in dieser Sendung. Sie ist Heilpraktikerin und hat oft mit verspannten Patienten zu tun. Sie sagt uns, welche Methoden es gibt, um auch zu Hause sich auf einfache Weise zu entspannen. Und wir sind nun in der Hörerrunde. Sie haben die Möglichkeit, uns anzurufen in dieser Sendung 089 517 008 008. Das ist Ihre Telefonnummer zu dieser Sendung. Und ich begrüße eine Hörerin, die uns aus München anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich für die Ausführungen und möchte sagen, dass ich bezüglich Reiki dieselben Erfahrungen gemacht habe wie ihre Freundin, als ich war da im Reiki-Haus und da sind mir immer die Hände aufgelegt worden und das von den Teilnehmern, das hat mir gut getan, aber als die Reiki-Meisterin mir ihre Hände auf meinen Kopf legte, solche Schmerzen gekriegt und mir ist ganz übel geworden.
Sie wollten noch etwas sagen
zu Yoga. Ich habe gerade meine Yoga-Übungen gemacht. Und ich mache jeden Morgen den Sonnengruß und dann noch einige Übungen, die speziell die Organe, die Energie in den Organen fördert. Und das tut mir sehr gut. Und da möchte ich sagen, wenn ich einatme, atme ich das Christuslicht ein. Ich verbinde mich da mit Gott. Und wenn es Sonnengruß heißt, die Sonne ist ja auch das Symbol für Gott. Und dann wollte ich noch sagen, die Chakren öffnen, dass ich das schon positiv finde und auch christlich finde, weil in den Chakren die göttlichen und auch die christlichen Qualitäten sind, die wir vermehren sollen.
Ja, ich verstehe, glaube ich, was Sie meinen in Ihrem Anruf. Zum einen haben Sie bestätigt, manchmal hat man im Gespür, ob einem auch wirklich etwas gut tut oder ob da eine Energie zu uns herüberströmt, die wir eigentlich gar nicht so unbedingt wollen. Das haben Sie erlebt in einem Reiki-Haus. Das war für Sie so erfahrbar. Aber Yoga jetzt noch einmal. Ja, Yoga wird tatsächlich ja auch in vielen christlichen Häusern als Entspannungsform angeboten. Und unsere Hörerin Frau Dörflinger sagt, kann man denn nicht da auch diese Energien einfach ganz bewusst auf Gott, auf Christus lenken, auf unseren christlichen Gott, den Schöpfer, der uns auch eben diese guten Energien mitgibt, der auch eben als Symbol, die Welt auch als Symbol verstanden wird für ihn und für sein Wirken auch in dieser Welt und es insofern auch, ja, das Yoga auch in einer bedenkenlosen Weise üben.
Finde ich schwierig, das zu vereinbaren, weil einfach diese Asanas, also diese Haltungen, definierte Haltungen sind, die einfach aus tatsächlich der Heiligen Schrift der Inder kommt, die, wie wir früher dieses Sacred Dance hatten, wo wir Anbetungstänze gemacht haben mit definierten, wo jede Bewegung eigentlich eine Definition hatte, was es heißt, ist das im Prinzip einfach auf die andere Religion so entstanden. Also für mich ist es einfach zu sehr verwurzelt in der indischen Religion und letztendlich in Indien zum Beispiel darf man Yoga auch nie als Wellness-Methode machen, sondern das ist absolut verboten, weil es tatsächlich der spirituellen Reinigung gelten soll. Also mir ist es einfach ein Stück zu weit drin. Letztendlich muss es jeder mit Gott selber ausmachen. Ob es ihm gut tut, ob es die Beziehung zu Gott tatsächlich fördert. Ich finde es schwierig zu sagen, in den Chakren liegt irgendwas Göttliches. Also irgendwie göttlichen Eigenschaften jetzt von unserem Gott drin. Also die Chakrenöffnung soll jetzt im Prinzip, im Yoga geht es ja darum, diese Kundalini, diese Schlange der Fruchtbarkeit, Göttin der Fruchtbarkeit, die hat eine Schlangenform, praktisch sich aufrollen, die ist aufgerollt im Becken in der Vorstellung von den Hinduisten und die soll praktisch sich aufrichten und diese Chakren eine nach dem anderen öffnen und das ist einfach für mich andere Religion.
Aber wie gesagt,
muss jeder selber.
Genau, man kann sich die Argumente anhören pro Kontra und muss dann am Ende selber entscheiden, welche Übungen man wählt, auch zum Entspannen in einer Zeit, in der Verspannungen eine Volkskrankheit geworden sind und in der sehr viele Methoden angeboten werden. Ja. Ich danke unserer Hörerin aus München, wünsche Gottes Segen und begrüße Herrn Schmidt aus Stuttgart.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Euch beiden. Also ich war etliche Mal im Odenwald zur Kur bei einem Herr Durschner und die Frau hat Yoga gemacht, aber die hat es nicht so asiatisch gemacht, wie Sie das immer wieder betonen, sondern die ist eine sehr christliche Frau. Die hat sogar eine Marienkapelle in ihrem Garten gehabt und die hat es nie asiatisch gemacht. Die asiatisch, wie Sie so sagen. Das kann man also auch mit christlichem und religiösem Glaube verbinden, genauso. Und da hat es, wie die vorherige Frau gesagt hat von München, die macht es mit dem Sonnengesang oder das Krokodil, gibt es glaube ich auch irgendwie so eine Methode. Das ist ja was Einmaliges, weil nichts Besseres gibt es nicht in der Atemgymnastik. Und beim Herrn, da war ich nochmal irgendwo im Schwarzwald, der Herr hat auch eine andere Methode gehabt. Da muss man runtergehen mit dem Kopf, ganz runter, fast den Boden, das, und dann einatmen und dann wieder ausatmen und wieder hochgehen. Und dann hat man auch auf die Zehe stehen müssen und mit den Fäusten hochheben. Das war dann meistens die dritte Übung. Zwischenher hat er nochmal das runterheben. Und ein Schweizer habe ich ein Buch, der hat über die Bauchmuskulatur, der macht jeden Tag, laufen, den ganzen Tag fast, wenn er Möglichkeit hat, mit dem Bauch raus und einatmen dann wieder rein, die Luft. Und das sind die beste Methode. Also Yoga ist nicht so zu verwerfen. Und nochmal was, ein Palatinerpater von München, Freising, ein Psychiater sogar, der tut es nicht abwerben. Das Yoga sei gut, sagt er.
Herr Schmidt, ich glaube, da haben wir jetzt schon die beiden Positionen, die es auch in der Kirche gibt, aufgezeigt. Wie gesagt, da muss sich jeder selber zurechtfinden mit den Informationen, die er hat. Ich meine, man spürt, dass Sie sich auch mit dem Thema Entspannung und so weiter selber sehr stark beschäftigt haben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag, Herr Schmidt. Danke. Ich glaube, wir brauchen diesem Streit, ob Yoga ja, Yoga nein, nicht mehr sehr viel hinzuzufügen. Wir haben die beiden Argumente pro Kontra gehört und jeder kann sich da sicher eine Meinung selber zu machen. Frau Dörflinger, vielleicht noch zu diesen anderen Methoden der Entspannung, eben dieses Herunterbeugen, Hochstrecken. Sagt Ihnen das etwas?
Ja, es ist jetzt keine Technik an sich. Es ist was, wo man einfach das Zeug versucht, ein bisschen zu lockern. Also das kann man machen. Das ist entlehnt vom Kutschersitz her, was man bei Asthmatikern gern macht, dass man einfach die Zwerchfell- und Rippenbewegung dadurch ein bisschen aufdehnt. Was ich ganz gerne zum vorigen oder zu einfach diesen Methoden sagen möchte, mit dieser göttlichen Energie oder das göttliche Licht, muss man einfach gucken, bitte ich Gott, dass er mich füllt, und da darf man erwarten, dass er irgendwas macht, aber ich kann nicht sagen, ich leite es in mich rein oder ich fülle mich mit diesem Licht. Weil das dann für mich schon ein Schritt ist, wo ich sage, ich manipuliere in diesem Fall Gott. Ich hatte eine Freundin, die hat auch gemeint, sie können Feng Shui christlich machen, weil sie dann eben die Liebe Gottes in die Häuser reinleitet. Da habe ich gesagt, du kannst dafür beten, aber du kannst sie nicht reinleiten. Also das ist für mich so diese ganz feine Grenze, wo man einfach beachten muss,
die dass feine Grenze, ob das
kann, das zu tun und offen dafür ist. Aber man kann nicht sagen, und ich ziehe jetzt durch diese Übung das, weil das ist, dann wäre Gott ein Automat, wo man oben was reinwirft und unten kommt es raus.
Also das eine ist das Gottesbild einer eher anonymen Kraft, die man wie eine Wasserquelle, die fließt, in sich hineinleiten kann. Genau. Und das andere ist das Bild des personalen Gottes, der mit uns in Beziehung treten will, aber eben seinen eigenen göttlichen Willen hat und wir uns unter diesen Willen stellen, also als Geschöpfe runterstellen, unter diesen göttlichen Willen stellen und als Bittende vor ihm stehen.
Genau, Bittende und Empfangende, aber ja, ich kann es nicht durch eine Übung die Tür aufschließen, dass da jetzt die Kraft oder das Licht kommt, sondern es ist wirklich eine Sache, wo Gott uns freiwillig gibt, wo wir uns nicht verbiegen müssen dafür.
Also, dass wir das nicht.
Also, wo wir auch nicht dadurch erzwingen können.
Also, war genau, mir nur kurz das ist mal vielleicht, wichtig. Das ist vielleicht noch so als Hilfe zur Unterscheidung für jeden selber. Wie mache ich diese Übungen? Ist es so, dass ich da in ein Automatismusdenken habe? Das würde dann wahrscheinlich, auch wenn das Licht der göttliche Gottessonne Christus mir sagen, ja, es ist ja da, er ist ja wirklich da. Nicht?
Ja, ja.
Aber dennoch ist er ein personales Gegenüber und nicht eine anonyme Kraft.
Genau.
Genau.
Jetzt mit diesem Bauch rein, raus, gesundheitlich oder körperlich gesehen würde ich es eher andersrum machen, dass man wirklich mal die Luft richtig aus sich rausatmet und rauspresst, also im Prinzip den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule dabei zieht und dann locker lässt. Dann unterstützt man die ganz gute und normale Bauchatmung, weil wenn man den Bauch rausdrückt und dann die Sachen macht, ist das Problem, dass unser, also gerade bei Frauen, vor allem bei Männern auch immer mehr, dass unser Beckenboden dann zu sehr belastet wird und dass man da Probleme kriegen kann.
Gut, danke schön. Und wir kommen nun in die Nähe von Köln zu Herrn Schenk. Ich grüße Sie, Herr Schenk. Guten Tag. Herr Schenk, sind Sie noch in der Leitung? Wir warten noch mal ganz kurz. Ich frage noch mal, Herr Schenk, sind Sie da? Dann höre ich mal, ob Frau Fritsch aus Langenhagen in der Leitung ist.
Ja, ich bin in der Leitung.
Dann hören wir zunächst Sie, Frau Fritsch. Herr Schenk, falls Sie noch mal anrufen wollen, gerne willkommen. Gut, Frau Fritsch.
Ja, guten Tag, Frau Dörflinger. Ich habe mal eine Frage, als Sie vorhin sprachen von der Fantasiereise. Da fiel mir dann ein, dieses Ruhegebet von Dr. Peter Dückhoff. Das ist ja auch oft erwähnt worden von Pater Christoph Greitmeier. Und das ist ja auch eine Entspannung, ja. Ich habe das immer so einen Kurs, ich kenne Peter Dückhoff persönlich auch ganz gut. Und ich habe da auch Kurse mitgemacht. Und immer wenn ich dann so verspannt bin oder ich bin so, dann lege ich mich hin und dann praktiziere ich das. Man muss natürlich Geduld haben dazu, das regelmäßig machen. Von Anfang klappt es überhaupt noch gar nicht so. Aber wenn man das so nach und nach macht, dann ist man gleichzeitig auch so entspannt und auch ja mit Gott ganz verbunden. Also ich kann das nur empfehlen. Ich wollte mal wissen, ob Frau Dörflinger das jetzt kennt.
Ja, Frau Fritsch, Sie kommen in unserer, Sie haben, in meiner Liste steht das noch drin von den Punkten, die Frau Dörflinger auch noch ansprechen würde. Und ich bin Ihnen deshalb dankbar, dass Sie es jetzt ansprechen, auch von Seiten der Hörer. Frau Dörflinger hat dazu nämlich einiges zu sagen.
Ja, genau. Also, wir wollten die christlichen Sachen nachher noch ansprechen. Das ist super, wenn Sie das machen. Also, ich finde dieses Ruhegebet auch von daher wirklich gut, weil es einfach diese Ruhe vor Gott betont. Also auch diese, kein Leistungsdruck, wo man einfach sein kann, wie man ist vor Gott. Yeah. Das finde ich klasse.
Das heißt, es geht aber dabei nicht, das möchte ich Sie beide noch fragen, um eine Technik der Entspannung, sondern die Ruhe und Entspannung ist mehr die Folge dieses Gebetes. Ist das richtig?
Ja.
Genau.
Ja. Also ich denke nur, dass ich wollte das nur mal ergänzen, dass es vielleicht, wenn jemand das nicht weiß, und es hilft auch zum Entspannen auch, nicht? Also bei mir hat das jedenfalls sehr geholfen, und weil Sie da von der Fantasiereise sprachen, da fiel mir das so ein, dass man sich dann da so verbindet.
Kann sie vielleicht ein paar Worte sagen dazu, wie dieses Ruhegebet ansetzt, wo das ansetzt? Also weil Sie sagen, das ist mit der Fantasiereise ein bisschen verbunden.
Also das kriege ich jetzt so auf die Schnelle nicht so ganz hin.
Okay, gut.
Das ist zu kurz. Kann das nur, da gibt es ja ganz viele Bücher, wenn man ins Internet mal eingibt, Ruhegebet, Peter Dückhoff, da hat man so viele Informationen, wo so Kurse sind und Seminare sind. Man kann ihn auch persönlich anschreiben. Und das würde ich jetzt, das kriege ich so auf so eine kurze Zeit nicht hin.
Alles klar.
Das würde dann so abgebrochen sein.
Ja, okay. Danke schön, Frau Fritsch.
Also ich kann das nur empfehlen. Ja?
Okay, deswegen. Gut. Und danke, alles Gute nach Langenhagen.
Ja, danke.
Also der Kern davon ist im Prinzip, dass man wirklich mal diesen Erwartungsdruck von sich ablässt, dass Gott nicht erwartet, dass wir ihn zutexten, sondern dass er einfach sich freut, wenn wir einfach da sind und die Ruhe auch bei ihm genießen können, ohne dass er jetzt erwartet, dass wir ihm wirklich irgendwelche Sätze produzieren oder irgendwelche Gebete produzieren. Und das ist eigentlich das, was für viele auch sehr entspannend ist, dass einfach mal kein Erwartungsdruck da ist. Also was ich auch zum Beispiel gern mache, wenn man diese nicht wie bei Räubersbücher kennt, da gibt es ja dieses Bild, wie der Tom, der kleine Junge, auf dem Schoß des Königs sitzt. Das ist zum Beispiel auch so ein Bild, da kann man sich mal davor setzen und das einfach betrachten und sich vorstellen, wie man auf dem Schoß Gottes sitzt und das genießen.
Das heißt zunächst, Frau Fritsch hat uns empfohlen, dass das Gebet nach Dickhoff-Ruhrgebet, und da kann man sicher vieles finden, sowohl auch im Verlag, wenn man irgendwo zur Bücherei geht oder auch im Internet. Dankeschön für den Hinweis. Vielleicht Frau Dörflinger noch ganz kurz dazu, bevor wir die nächsten Hörer dran nehmen. Die Frage, ist das Ganze mit dem Herzensgebet auch irgendwie verbunden? Das ist ja auch so ein ganz Gebet, das so ein in die Ruhe hinein meditiert.
Genau, also es geht alles ein bisschen in dieselbe Richtung. Beim Herzensgebet ist es einfach, dass man entweder einfach den Namen Jesu immer wieder wiederholt. Immer wieder wiederholt, bis man einfach ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Und dann einfach auch abwartet und hört, ob Gott einem irgendwas sagen will. Wir haben das, also das kann man einfach in Ruhe machen. Oder was wir zum Beispiel auch schon gemacht haben mit unseren Mütterbetengruppen, ist, dass wir in relativ flotten Schritt miteinander gelaufen sind und jetzt nicht miteinander gesprochen haben, sondern dass wir auch entweder im Namen Jesu oder ein Bibelwort oder irgendwas, was uns angesprochen hat, ein Wort Gottes, uns auch immer wieder wiederholt haben und dann ruhig geworden sind und geschaut haben, was macht es mit uns oder gibt Gott uns da irgendwelche Eindrücke, will er uns da was sagen damit. Also es ist auch was, wie man einfach schön zur Ruhe kommen kann. Und wenn man eben da ein bisschen zügig nebenher läuft, so ungefähr im Herzklopftempo, fällt es einem leichter, die anderen Gedanken wegzuschieben. So, wem muss ich noch anrufen und wann war der Termin und was muss ich noch tun? Weil man dadurch eben vom Körper her auch ein bisschen beschäftigt ist und dann kommt man oben im Kopf ein bisschen besser zur Ruhe. Mhm.
Gebete, die auch in die Ruhe führen, das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach den Blick wieder dahin zu lenken, von wo uns aus wieder Ruhe auch geschenkt werden kann. Ich begrüße nun eine Hörerin, die uns aus Düsseldorf anruft. Grüße Sie, guten Tag.
Guten Tag. Ich würde mich freuen, wenn Sie etwas zur Eutonie sagen.
Eutonie?
Ja.
Gut, Frau Dörflinger.
Eutonie? Eutonie ist an sich ähnlich wie Feldenkreis. Das ist von einer Physiotherapeutin, von der Gerda Alexander, gegründet worden. Also letztendlich geht es darum, sich zu beobachten, welche körperlichen Muster habe ich, welche falschen Muster, also stehe ich immer da wie ein Sack oder ziehe ich die Schultern hoch in bestimmten Situationen, dass man einfach seine eigenen Muster beobachtet und probiert dagegen einfach diese Muster zu korrigieren. Mhm. Also es hat sehr viel mit körperlicher Wahrnehmung zu tun, aber auch gleichzeitig eben die Wahrnehmung, in welchen Situationen bekomme ich die Schmerzen, in welchen Situationen verspanne ich mich. Und dass man dann einfach bewusst dagegen arbeitet. Und dann gibt es eben ja auch diese Übungen, wo man einfach den Körper wahrnimmt, wo man in die Gegenbewegung geht und wahrnehmen versucht, wie geht mir dann? Also
was Sie sagen, das kenne ich von Feldenkreis, also habe ich schon gehört. Aber Eutonie habe ich viele Erfahrungen. Dieses Anpassen an den Untergrund, wo man liegt, dieses Abgeben an den Boden und an die, ja, eben an den Untergrund. Das ist sehr entspannend, wenn man den ganzen Körper durchgeht.
Genau, also letztendlich guckt man einfach, also will man ein richtiges neues Körperbewusstsein entwickeln.
Man lässt dadurch dass man sich auf den Körper konzentriert.
Genau.
Wir haben das immer mit verbunden mit dem meditativen Tanz. Erst Eutonieübungen und dann meditativen Tanz.
Genau.
Also, und das hat sehr gute Wirkung gehabt.
Genau. Wird ja auch viel mit Atmung gearbeitet. Einfach, dass man da mal bewusst das erlebt. Wo geht der Atem hin und welche Muskeln machen da alle mit? Also letztendlich ist es einfach Bewusstsein entwickeln für falsche Bewegungsmuster und für gute. Und eben dann das eigentlich mehr oder weniger dann unterbewusst zu korrigieren, weil man dann ja die guten Muster erlebt hat. Weil man merkt, aha, in dieser Haltung geht es mir besser.
Aha. Und was können Sie auch etwas zur Eurythmie sagen?
Ja, das klingt ganz ähnlich wie Eutonie. Eurythmie ist aus dem anthroposophischen Bereich.
Ja, genau.
Kommend.
Also eben, das ist aus dem anthroposophischen Bereich. Würde ich daher einfach nicht empfehlen, weil in der Anthroposophie schon auch immer einfach ja die ganze Weltanschauung vom Steiner mit reingearbeitet ist.
Ja, das denke ich auch.
Ich meine, wenn es alternativlos wäre, aber es gibt ja Alternativen, die Sie uns vorstellen, Frau Dörflinger. Es geht um aktive Methoden der Entspannung, die wir in dieser Sendung vorstellen. Es sind schon sehr viele Namen gefallen. Ich möchte aber zunächst, bevor wir auf noch den einen Punkt, Sie haben eben noch gesagt Feldenkrais, da vielleicht auch nochmal ganz kurz präzisieren, aber erstmal möchte ich Herrn Schenk mit in diese Sendung nehmen und genau, der wieder da ist bei uns, offensichtlich. Grüße Gott, Herr Schenk.
Da waren zwei Sachen, einmal die Sachen, die im Trockenen gemacht wurden, sage ich jetzt mal, die ganze Gymnastik, was eben auch schon viel angesprochen wurde, weniger in Yoga und so weiter, sondern in reiner Aktivgymnastik. Vom Anfang von der Schwangerschaftsbewegung, Schwangerschaftsgymnastik, wie sie da genannt wurde, bis eben hin zum Schwimmen im Feuchten. Und das Rückenschwimmen hat also meines Erachtens sehr gut getan. Da habe ich also mich jeden Tag in das Bad bewegt und nur einfach die Beine bewegt. Und das war also eine sehr angenehme Sache. Und hinterher hat mir auch ein Krankenpfleger empfohlen, sich in eine warme Badewanne bei Nackenschmerzen zu legen und einfach den Kopf ein bisschen rechts und links und vielleicht Anspannungen und so weiter zu machen. Mhm. Das würde ich also, habe ich als gut empfunden. Und allgemein Wärme wird ja von Frau Dörflinger wahrscheinlich auch nicht abgelehnt, denn wir schreien ja hin und wieder auch nach Wärme oder nach Berührung, wie sie gesagt hat. Und außerdem wollte ich noch was sagen. Ist mir jetzt entfallen.
Herr Schenk, mir fällt schon auf, aber dass Sie in den Übungen, die Sie sagen, mehr in der Vergangenheitsform sprechen, also dieser Zeit, wo Sie in der Reha waren, das ist ja bei vielen so, nicht? Dass man dann irgendwo einen Ausfall hat und dann wieder darauf gestoßen wird, dass man körperlich etwas tun muss und dann geht es im Alltag wieder unter. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Ja, ich habe noch ein kleines dazu, was mir eben eingefallen ist, was ein Vorrednerin auch gesagt hat. Und meine Frau hat gesagt, wenn ich den Mies drauf war, ach, geh mal wieder tanzen. Und da habe ich mir meine ganzen Sachen vom Tanzen, ich habe natürlich auch dabei gesungen. Da muss ich dazu sagen. Ich bin auch im Kirchenchor und von daher bin ich eigentlich immer so mehr in die aktive Rolle rein.
Wie kann ich mir das vorstellen? Im Wohnzimmer bei sich zu Hause tanzen und singen?
Nein, ich suche dann hier Tanzveranstaltungen auf. Ah. Die sind zwar immer rarer geworden, meines Erachtens zum Leidwesen vieler Leute, denn und es tanzen auch nur noch wenige Leute, vor allem junge Leute, die sitzen da und trinken nur ihr Bierchen. Das finde ich eine zusätzliche Verspannung.
Na, vielleicht andere Tanzformen, als wir sie kennen.
Muss nicht der lateinamerikanische, so einfach den Disco Fox oder so weiter.
Okay.
So einfach locker frei nach Schnauze, Entschuldigung auf den Ausdruck.
Okay, gut, Dankeschön, Herr Schenk. Ja. Auch das ein Stichwort, das in der Sendung noch gefehlt hat, vielleicht einfach das Tanzen, sich mit anderen Leuten treffen. Herr Schenk hat gesagt, singen im Chor, also all diese Dinge sind eigentlich ein alter Schuh, das alte Hobby sozusagen, das mit Bewegung zu tun hat.
Richtig, genau.
Ja. Danke, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles Gute.
Ja, bitte schön, auf Wiederhören.
Frau Dörflinger dazu?
Ja, also kann ich voll unterstützen, alles. Es ist auch tatsächlich so, einfach im Wasser. Wasser tut gut und wenn es warmes Wasser ist tut es meistens noch besser. Und fand ich auch wichtig, dass er gesagt hat, Rückenschwimmen, weil das Problem ist, auf dem Bauch, dann strecken die meisten Leute den Kopf so extrem in die Höhe, dass sich der Nacken eher verspannt. Aber gerade Rückenschwimmen ist sehr gut, wenn man wirklich mal einen Rücken auch entspannt haben will. Baden im warmen Wasser genauso. Also wer das gern macht, das ist super. Da kann man sich auch noch nette Musik dazu, kann man auch noch einen leckeren Duft ins Wasser, den man gern riecht. Und tanzen sowieso, also ich bin auch, da bin ich gleich mit dabei beim Tanzen, weil es einfach Spaß macht. Man wird einfach innerlich auch gleich lockerer, wenn man jetzt nicht gerade ganz verkrampft versucht, irgendwie nicht der Partnerin auf die Zehen zu treten oder dem Partner. Aber es ist an sich eine schöne Sache. Und gerade auch dieses Ausgehen oder Treffen mit Freundinnen ist für uns Frauen eine sehr entspannende Sache, weil
wir einfach so gestrickt sind, dass wenn wir eine Weile miteinander reden, also man geht von 20 Minuten aus, dann bildet sich wird bei uns im Körper das Oxytocin, das ist ein Wohlfühlhormon, einfach ausgeschüttet. Und darum reden wir auch so gern.
Das heißt, das hat noch die Folge, auch wenn man miteinander einfach mal entspannt redet, dass da tatsächlich auch körperlich sich etwas bewegt, was eine echte Entspannung bewirkt.
Genau.
Das ist ja interessant. Genau. Aber man merkt schon, es gibt unterschiedliche Typen, die eingehen. Vielleicht der Feldenkreis oder die Eutonie, so wie Sie es beschrieben haben, scheint mir etwas eher zu sein, was ein bisschen mehr über, ja, der Kopf, das hört sich negativ gleich an, aber mehr so über ein Bewusstwerden läuft, also über eine Art Konzentration, während andere die Entspannung eher suchen in einer Art und Weise, die eher den Kopf völlig rauslässt möglichst und ganz über den Körper geht. Kann das sein?
Genau, also drum, man muss wirklich gucken, was für ein Typ bin ich, was passt zu mir. Weil wichtig ist, dass man sich einfach auch wohlfühlen kann dabei. Also ich habe zum Beispiel eine Tochter, die kann stundenlang ein Tier streicheln. Ich sage immer, es ist meditatives Streicheln, was sie macht, aber sie geht völlig drin auf und ist hinterher total entspannt. Hm. Und das ist eben was, wenn man jetzt Menschen scheut, dann Tiere werden gern gestreichelt. Kann man einfach auch so seine Erlebnisse haben, dass, ja, weil man da einfach als Mensch sein kann, wie man ist. Mhm. Und sich nicht irgendwie verbiegen muss, und das tut manchen auch ganz gut.
Wie verbringe ich meine Freizeit? Auch die Frage, tue ich da etwas, was mir in der Seele gut tut?
Genau.
Frau Rerl ruft uns an aus Schönram. Grüß dich, ja, Frau Rerl.
Grüß Gott. Mir geht noch das Astrophotraining vom Dr. Derbulowski.
Wie heißt es?
Das Astrophotraining vom Dr. Derbulowski. Das ist auch so.
Ja. Dr. Derbulowski, ein sehr gern gehörter Gast bei uns in den Sendungen. Astrophotraining, sagt Ihnen das was, Frau Dörflinger?
Muss ich passen.
Dann danke ich Frau Rerl für Ihren Hinweis. Vielleicht kann man sich da auch selber informieren. Oder es gibt eben viele Sendungen bei Radio Horeb mit Dr. Derbulowski. Da kann man dann auch direkt nachfragen.
Ne? Aber in dem Fall muss es ja was Gutes sein.
Ja.
Kann die Referentin auch noch was über das Rebirthing sagen? Da habe ich mal einen Kurs gemacht. Atemtraining.
Ach, das ist diese Geburtsvorbereitung.
Nein,
was?
Nein, Rebirthing, das ist... Ich bin da reingestolpert, als Übungsleiterin habe ich mal einen Kurs gemacht über Atemtraining, halt mir denkt. Mhm. Und dann war das aber mehr Wiedergeburt. Also zurück, habe ich mich da erinnern können, dass man schon mal auf der Welt war. Also die anderen haben die tollen Erfahrungen gehabt und bei mir hat sich da überhaupt nichts getan. Mhm. Kennt die Referentin das?
Frau Dörflinger, kennen Sie diese Techniken, wo man sich versucht zurückzuversetzen in frühere Leben?
Ja. Spricht für Sie, dass Sie keine Erlebnisse hatten, weil wir als Christen ja eigentlich nicht an die Wiedergeburt glauben, sondern an die Erlösung durch Jesu Tod. Also Wiedergeburt ist ja einfach dieses Denken, dass man sich selber, dass man einfach jeden Fehler, den man im einen Leben macht, im nächsten Leben büßt. Dass man so lange praktisch wieder geboren wird, also in einen anderen Körper dann rein oder auch in eine andere Wesensform, also manche... Also in Indien ist das Schlimmste, wenn man als Fliege wiedergeboren wird, sozusagen, dann war man ein ganz übler Kerl. Also das ist einfach eine total andere Religion, weil es eigentlich den Kern von unserem Glauben negiert. Also dann muss man sich fragen, warum ist Jesus gestorben?
Ich meine, das ist sicher der Ansatz, wenn man... vielleicht nicht keinen Zugang zu dem christlichen Glauben gefunden hat, sich zu sagen, okay, irgendjemand spürt, dass da eine Seele ist, die irgendwie, mit der es leben kann, es nicht zu Ende sein, aber vielleicht auch ohne irgendwelche Bußgedanken dahinter, der Gedanke, dass die Seele irgendwie in dieser Welt weiter unterwegs bleibt und die ein oder andere Gestalt annimmt. Klar ist es dann natürlich spannend, manchmal sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die von sich sagen, dass sie eben da solche Erlebnisse hatten, wie Frau Rerl das beschrieben hat. Da wird man sich ja auch irgendwelche Erklärungen für finden, aber es ist sicher spannend, die Auseinandersetzung mit Menschen, die anders denken, glauben und so, bleibt immer irgendwo ein Gebiet, das für uns auch viel Herausforderungen birgt. Danke, Frau Rerl, für Ihren Anruf.
Ja.
Und alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Ich begrüße jetzt noch Herrn Simon. Er ruft aus Garmisch-Partenkirchen an.
Ja,
Herr Simon, was möchten Sie uns erzählen?
Dankeschön. Da ich noch die Möglichkeit habe, Ich habe vorhin eine Dame, ich habe mitgehört, da hat eine Dame gesagt, beim Einatmen und Ausatmen, also beim Einatmen der Bauch raus und beim Ausatmen der Bauch rein. Hat die das so gesagt oder umgekehrt?
Das war ein Herr und jetzt weiß ich es auch gar nicht mehr ganz genau. Frau Derflinger hatte mitgehört, genau.
Also er hat es so beschrieben, dass man den Bauch rausdrücken soll und dann einatmen.
Beim Einatmen den Bauch rausdrücken?
Ja, beim Einatmen ist klar,
aber vielleicht soll der Bauch rausgehen, Herr Simon,
weil sich die
Vielleicht kann uns Herr Simon noch einmal sagen, warum ihn das interessiert?
Ja, es interessiert mich, weil ich einmal in Kur war, das war ein christliches Haus, und da hat er auch vor Yoga gewarnt. Er sagt ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gibt ja zwei Arten, Yogas, geistliche Yogas und die körperliche Yogas. Und gut, und da hat er auch über Atemübungen mussten wir auch machen. Der hat dann gesagt, beim Einatmen Bauch raus und beim Ausatmen Bauch rein. Weil das im Hintergrund aufs Zwerchfell drücken wird etwas und Massage fast wäre für die umliegenden Organe wie im Blutkreislauf. Ne? Mhm. Und die meisten Menschen, weiß nicht ob so, also ich habe das dann gemacht und das geht automatisch auch nachts, die atmen ja, ziehen ja hoch, das ist ja falsch, das macht das Herz unruhig. Ne?
Mhm. Also das heißt, die Nachfrage ist diese Atemtechnik, die Ihnen da auch empfohlen wurde. Was sagt da Frau Dörflinger zu eben beim Einatmen? Ich kann mir das vorstellen, dass man versucht, eben einen Raum im Bauch zu schaffen, wo der Atem hineinfließen kann, statt ihn so nach oben zu ziehen. Nicht? Ist das richtig?
Genau. Also ja. Das Zwerchfell braucht ja irgendwo Platz, wo es hin kann, weil die Lunge, wenn die sich mit Luft füllt, dann wird die weiter und dann drückt das Zwerchfell nach unten. Und drum muss man da einfach vom Bauch her Platz machen, dass man tatsächlich richtig gut atmen kann, indem der Bauch nach außen geht. Und beim Ausatmen eben der Bauch nach innen geht. Da sind einfach auch die Bauchmuskeln sind eine Atemhilfsmuskulatur. Es gibt aber viele Leute, die falsch rum atmen und sich dann wundern, dass da viele Organe ein bisschen drunter leiden, weil es einfach diesen Druck gibt und einen Mangel durch Blutung. Weil durch die Tiefenatmung, das hat der Herr gerade ganz gut gesagt, wird auch der Blut- und der Lymphkreislauf angeregt. Weil das praktisch auch so eine Art, durch dieses Vakuum, das dann im Bauch entsteht, wenn man dann wieder reingezogen hat beim Ausatmen und dann geht's wieder raus beim Einatmen, dadurch wird praktisch von unten her das Blut wieder hochgesaugt, also von den Füßen aus wird das dann wieder mit hochgesaugt. Und darum ist das ganz arg wichtig, dass man immer wieder auch ruhig mal tief durchatmet, nur nicht allzu lang, dass es keine Hyperventilation gibt und man umkippt. Aber ab und zu tut es richtig gut und auch mal ruhig bewusst richtig ausatmen, bis keine Luft mehr jetzt gedachterweise drin ist und dann locker lassen.
Ich muss da an.
Darf ich nochmal wiederholen ein Stück? Also es ging, weil er sagt, viele Menschen, die meisten Menschen, da hat er Prozentzahl gesagt von 50-80%, die atmen oberflächlich, immer nach oben, nach unten, das macht der Körper nervös.
Genau, weil man halt Angst hat, man hat Angst, den Bauch rauszulassen. Das hat man früher so gelernt, dass man halt nur den Brustkorb ein bisschen anhebt, dass die Taille schlank bleibt, vor allem bei den Frauen. Aber das ist Quatsch. Mhm. Also die Muskeln werden toll trainiert, die Bauchmuskeln, und man kriegt eine gute Taille, wenn man in den Bauch atmet.
Dankeschön, Herr Simon, noch für Ihren Hinweis. Genau, und das erinnert mich daran, wenn jetzt wir haben einen unter unseren Söhnen, der so kleine Ansätze zum Choleriker hat, und wenn der dann wutschnaubend vor uns steht, dann sagen mein Mann und ich oft auch instinktiv, jetzt atme erst einmal ganz tief ein, dreimal tief ein- und ausatmen, und dann meistens kann man mit dem Kind auch wieder kommunizieren.
Genau.
Das heißt, das wissen wir auch, einmal tief durchatmen ist ja auch nicht umsonst ein geflügeltes Wort. Ich begrüße nun als letzte Hörerin in dieser Sendung Frau Ziegler. Sie ruft uns aus Gelnhausen bei Frankfurt an. Frau Ziegler, grüß Gott.
Grüß Gott. Also über Singen wurde schon gesprochen. Ich möchte ganz kurz und bündig mal an Lachen und Weinen erinnern. Mhm. Lachen, herzlich lachen miteinander. So richtig, ach, das tut so gut, ne? Und man muss gucken, dass man was zu lachen hat. Und es gibt so viel zum Lachen, gell? Oder auch mal weinen. Oder da habe ich schon wunderbar erlebt, das Wort, dass ich gesagt habe, Herr, jetzt brauche ich ein gutes Wort von dir. Jetzt bin ich aber auf dem Tiefpunkt. Dann gehe ich an mein Bibelsäckchen und habe Überraschungen erlebt, wie Gott mir direkt geantwortet hat, so dass ich ein total entspanntes Weinen erleben konnte, ne? Lachen und weinen und singen, auch das ist alles über die Seele. Über die Seele ist der Körper dann auch locker und leicht. Das war's.
Frau Ziegler, man hört Ihnen an, dass Sie das auch leben, was Sie uns beschreiben. Dankeschön.
Lachen Sie doch immer mit mir.
Ja, das ist ja auch ansteckend.
Ja.
Gut.
Also.
Dankeschön für Ihren Beitrag. Frau Ziegler kommt wie gerufen für den Abschluss dieser Sendung. Ich war Frau Dörflinger.
Genau. Nee, kann ich voll dahinter stehen. Ist wirklich, ja, ist wirklich wahr, wenn man wirklich auch mal miteinander lachen kann oder auch wirklich weinen, hinterher ist man lockerer oder entspannter.
Das heißt aber auch, dass wir uns vielleicht, wenn wir sehr verspannt sind, auch Anfragen haben sollten an, wie denke ich eigentlich, sind die Ziele meines Lebens, was bewegt mich eigentlich? Nicht, dass wir einfach uns das auch mal dazu einfach mal wieder zum Innehalten bringen kann, um uns unsere Ziele wieder vor Augen zu führen.
Genau, also es ist wirklich so, dass das sehr viel mit Seele oder Psyche und Körper miteinander verbunden ist, dass man wirklich an der äußeren Haltung sieht, wie es eigentlich dem inneren Menschen geht. Und da sind wir als Christen natürlich klar im Vorteil, weil wir können wirklich mit Jesus Seelenhygiene, sage ich mal, machen, dass er uns aufbaut. Es ist zum Beispiel auch mal interessant, wenn man sich klar macht, was man eigentlich für eine Position hat als Kind Gottes. Und dann geht man ganz viel aufrechter durch die Stadt. Und die Leute, die schauen einen wirklich ganz verwirrt hinterher, weil die sind es gar nicht gewöhnt, dass jemand aufrecht geht. Und nicht so zusammengefallen oben, so, wie schwer ist doch alles um mich rum. Und da denke ich manchmal, wir Christen, wir müssen noch viel erlöster rumrennen, dass man sonst ansieht, die Erlösung. Weil dadurch ist dann die klassische gesunde Haltung, wo alles dann auch lockerer wird. Wo man ganz einfach ruscht nach oben raus und die Schultern locker hängen lassen und dann hat man eigentlich die ideale gerade Haltung. Weil wir probieren das oft hin wirklich zu erreichen, indem wir die Schultern nach hinten ziehen. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass man das mal sagt, Schultern nach hinten ziehen ist gar nicht gut. Es sollte wirklich vom Bauch heraus das Brustbein angehoben werden. Ich sage immer, da ist so eine Medaille, die man zeigen will. Und dann lassen wir die Schultern hinten richtigen Buckel runterrutschen. Und das ist eigentlich die entspannte Haltung für den Oberkörper, wo eigentlich bis unten hin die Muskulatur auch nicht immer überanstrengt ist, sondern wo man wirklich eigentlich mühelos dann gerade stehen können. Und wo dann wirklich entspannt auch die Muskulatur ist, die entspannt sein sollte.
Da spüren wir, wie sehr Körper und Seele eine Einheit sind, sodass wir gar nicht den Körper unbedingt abspalten müssen von der Seele, um uns zu entspannen, sondern im Gegenteil die Haltung unserer Seele, unsere Stimmung, unsere Ausrichtung hat Auswirkungen auf unseren Körper. Umgekehrt hat die Haltung, die wir einnehmen in dem Bewusstsein, dass Gott uns liebt und wir seine Kinder sind, hat auch Auswirkungen wieder auf die Stimmung der Seele. Ein Hin und Her. Dankeschön, Frau Dörflinger, für diese Stunde zu dem Thema Entspann dich mal, aktive Methoden der Entspannung. Danke, dass Sie uns Ihre Erfahrungen als Heilpraktikerin dazu mitgeteilt haben. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern für ihr reges Mitsprechen bei dieser Sendung. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören oder jemandem empfehlen möchten, dann können Sie auf unsere Internetseite hinweisen, www.horeb.org. Da finden Sie Informationen zur Sendung, aber auch den Mitschnitt im Podcast unter der Rubrik Lebenshilfe. Sie können aber auch beim CD-Dienst anrufen unter 08328 921 120 und dort einen Mitschnitt bestellen. Dann wünsche ich dann, dass das dann auch Sie einen Mitschnitt bekommen schnell und dass Sie dann auch da den vielleicht weiterreichen können und die Sendung so weiter mit verbreiten helfen, auch Radio Horeb mit weiter verbreiten helfen. Herzlichen Dank, Frau Dörflinger. Alles, alles Gute Ihnen. Gottes Segen für Ihre Praxis und für Ihr Wirken. Dankeschön.
Danke
sehr. Auf ein nächstes Mal. Ich verabschiede mich auch. Durch die Sendung hat sie Gabi Fröhlich begleitet diesmal und es geht jetzt gleich weiter im Programm von Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen damit weiterhin viel Vergnügen, vielleicht auch manches Entspannende und vor allem aber dazu Gottes Segen.